Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem St. Hildegardes Krankenhaus in Köln.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, die Podcast-Visite. Mein Name ist Sabine Lerche und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das pro Jahr richtig viele Menschen in Deutschland betrifft, aber viel mehr Männer als Frauen. Ungefähr 90% der Betroffenen sind nämlich Männer, nur 10% sind Frauen und es soll um den Leistenbruch gehen.
Am Operationstag können Sie schon wieder essen, auch den Apfelkuchen.
Ja, was bricht denn da eigentlich bei diesem Leistenbruch? Da scheint irgendwas kaputt zu gehen. Ist das schlimm? Ist das kompliziert? Kann man es vermeiden? Und muss es vielleicht sogar operiert werden? Das alles und noch viel mehr, das fragen wir heute am besten Dr. Markus Oberhaus. Er wird uns das beantworten. Er ist Privatdozent und Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der minimalinvasiven Chirurgie.
Ja, vielen Dank. Hallo von meiner Seite. Genau, Sie haben mich schon vorgestellt. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und freue mich auf den Podcast.
Wenn man Leiste mal googelt, dann kommt so eine Definition. Unter der Leistenregion versteht man den Übergang zwischen Bauch und Oberschenkel. Und wenn Sie gerade beim Zuhören vielleicht stehen, können Sie ja mit der Hand mal schauen. Da ist nicht wirklich was Hartes. Also Sie werden vielleicht Ihren Beckenknochen spüren, aber mehr nicht. Also was bricht denn dann da eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich so, dass man da mal alt hergebracht oder wenn man das als Laie hört, was bricht denn da? Denkt man eigentlich primär an die Knochen, an knöchernes Gewebe. Das befindet sich, wie Sie schon richtig gesagt haben, in der Leiste als Becken. Aber was bricht da? Das sind Durchtritte durch die Muskellücken der Bauchdecke und die erweitern sich und dann spricht man von einem Bruch, wenn die weiter werden oder neu entstehen.
Wie sieht das dann innen aus, wenn wir dann da so Löcher haben? Wie werden denn dann die Löcher gefüllt?
Das ist tatsächlich so, da entstehen Lücken, also ich würde es als Lücken bezeichnen, in der Muskulatur. Bei Männern tritt es häufiger auf, das haben Sie ja schon richtigerweise gesagt. Bei uns Männern zieht durch diese Lücke, die dort ist, der Samenstrang mit seinen begleitenden Gefäßen. Und diese Lücke umschließt dieses Gewebe eigentlich sehr eng. Und wenn das aber weiter wird, dann entsteht diese größere Lücke und dann können sich tatsächlich auch Eingeweide aus dem Bauchraum da vorwölben, sprich der Darm oder die Blase, die durch diese Lücke hindurchtreten und außen dann unter der Haut als Vorwölbung sichtbar und tastbar werden.
Ah, dann kann man sozusagen auch eine Selbstdiagnose anstellen, wenn man da seltsame Wölbungen hat.
Das ist auch tatsächlich der häufigste Grund, warum die Patienten dann zum Arzt gehen, weil sie eine Vorwölbung sehen oder tasten, die vorher noch nicht da war. Es kommen allerdings auch relativ viele Patienten, die Schmerzen angeben in der Leiste. Meistens der Leistenbruch, aber primär mal, also zuerst, als erstes Zeichen mit dieser Vorwölbung vergesellschaftet.
Und gibt es auch irgendwie Risikofaktoren, die das bedingen? Weil wir können ja jetzt auch gleich mal zu Anfang klären, wie man es vermeiden kann, bevor es schlimmer wird.
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, bei den Männern tritt es häufiger auf. Also der Mann an sich ist schon ein Risikofaktor, weil er diese präformierte Lücke dort hat. Aber dann auch alles, was den Druck im Bauch erhöht und dann zu einem größer werden dieser Lücke führen kann. Das kann dann sein Adipositas, also Übergewichtigkeit, Fettleibigkeit. Das kann aber auch sein, dass man häufiger presst, zum Beispiel beim Stuhlgang oder auch beim Sport, dass man also Sportübungen macht, die die Bauchdecke stark belasten. Fitnessstudio, Bauchpresse, Bankdrücken, aber auch Sport, der die Bauchdecke belastet, Fußball, Squash, Tennis. Das sind so die Risikofaktoren beim Mann für die Lückenerweiterung, diesen Leistenbruch. Bei der Frau ist es dann tatsächlich so, auch die genannten Faktoren tritt seltener auf, aber dann bei der Frau käme die Schwangerschaft noch dazu. Die Schwangerschaft halt auch mit einer deutlichen Erhöhung des abdominellen, also des Bauchdruckes, die dann zu einem Bruch führen kann.
Als Risikofaktoren haben Sie jetzt ganz gewöhnliche Dinge genannt. Ich denke, bestimmt haben wir unter unseren Hörern jemanden, der Fußball spielt oder mal Squash spielt. Und bestimmt auch jemand, der schon schwanger war und ein Kind bekommen hat. Kann man es denn auch irgendwie vermeiden oder passiert es einfach?
Das ist tatsächlich so, dass es dann einfach passiert. Man hat immer mal versucht, eine Bindegewebsschwäche dafür anzuschuldigen, aber es scheint tatsächlich bei allen Altersgruppen, bei allen sagen wir, Altersklassen aufzutreten, ohne dass da wirklich ein Risikofaktor in der Hinsicht noch ausgemacht werden kann und auch eine Vermeidung eigentlich nicht wirklich zu erreichen ist. Was man vermeiden kann, natürlich, ist das Übergewicht.
Ja, das kann man vermeiden. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich so ein bisschen in den Geschichtsbüchern geblättert, also im Internet. Und es gab wohl schon 1555 vor Christus jemand, der Leistenbrüche festgehalten hat, aufgeschrieben hat und 1877 die erste Leistenbruch-OP. So eine OP ist anscheinend aber auch gar nicht so selten, oder?
Das ist eine der häufigsten Operationen, die wir machen hier in Deutschland. Sehr gut, die Historie, die Sie da aufgezählt haben, ist dann tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts, also die Zahl 1877 haben Sie, glaube ich, genannt, da wurde die Narkose eingeführt, etwas früher. Und seitdem sind wir Chirurgen tatsächlich aktiv geworden und konnten halt schmerzfrei operieren. Und heutzutage, mittlerweile gehört die Leistenhernie zu einer der häufigsten Operationen, die wir durchführen, weil es aber auch tatsächlich keine Alternative dazu gibt, als das Operieren.
Gibt es denn vielleicht Unterschiede im Operieren? Ich habe gesehen, in Ihrer Berufsbezeichnung steht auch minimalinvasiv. Also gibt es noch Hoffnung, dass das doch nicht die große OP wird?
Genau, minimalinvasiv ist jetzt nicht meine Berufsbezeichnung, aber steht als Bezeichnung für unsere Fachabteilung hier, weil jetzt sagen wir über die letzten 20, 25 Jahre diese Schlüssellochtechnik als Operationstechnik immer mehr Einzug gehalten hat und wir auch hier natürlich minimalinvasiv operieren und das auch von eigentlich als Standardoperation nehmen. Als ich meine chirurgische Ausbildung angefangen habe, war es tatsächlich so, dass mit einer der häufigsten Operationen an der Leiste, an dem Leistenbruch, die offene Operation war. Das heißt, man hat tatsächlich einen Schnitt gemacht, so von 6-8 Zentimetern im Bereich der Leiste, hat sich die Schichten präpariert und die dann klassisch mit einem Faden wieder zusammengenäht nach einer bestimmten Technik. Heutzutage, werden Sie sicher gleich auch noch drauf kommen, nimmt man ein Netz, um die Rezidivgefahr, also das Wiederauftreten des Bruches zu verhindern. Und über die letzten 20 Jahre hat sich das minimalinvasive Verfahren in Schlüssellochtechnik etabliert.
Was ist Schlüssellochtechnik? Hört sich zwar sehr volksnah an, aber ich weiß nicht, ob sich jeder vorstellen kann.
Schlüssellochtechnik heißt, durch möglichst kleine Schnitte sich an den Ort der Verletzung oder bei uns hier des Bruches zu präparieren, möglichst kleine Schnitte in der Bauchdecke. Heutzutage wird das mit einer Kamera gemacht, dass man diesen Bereich von innen einsehen kann. Und um diese Kamera in den Bauch zu kriegen, braucht man so circa einen 5 mm bis 1 cm großen Schnitt und muss dann noch zwei Arbeitsdruckkare einbringen, die auch nochmal einen 5 mm Schnitt benötigen. Und darüber kann man das Netz einbringen und die Versorgung dieses Leistenbruches durchführen.
Das Netz schützt dann davor, dass weitere Brüche entstehen, haben Sie schon gesagt. Gibt es sonst noch Methoden?
Ja, es gab noch Methoden, die eigentlich klassisch hergebrachte Naht, aber man hat halt gesehen, dass die Naht nicht so gut hält wie das Netz. Also man muss tatsächlich sagen, das Netz gehört heutzutage bei der Leistenbruchoperation mit zur Operation dazu. Es sei denn, der Patient sagt, er möchte kein Netz, künstliches Material im Körper haben.
Wir sprechen gleich noch darüber, was man nach der OP so macht, um was da wichtig ist, auf was man aufpassen muss. Aber erst habe ich eine kleine Aufgabe für Sie. Ich habe drei Begriffe dabei und ich möchte, dass Sie ganz spontan sich einen Zusammenhang zwischen dem Leistenbruch und dem jeweiligen Begriff überlegen.
Bereit?
Mach mal. Der erste Begriff ist die Bierbank.
Die Bierbank verbindet man wahrscheinlich mit Biergarten, mit Bierfesten, zu viel Bier trinken, Adipositas, Übergewichtigkeit, kann den Leistenbruch schneller provozieren als Patienten, die kein Übergewicht haben.
Eine schöne Kausalkette. Der nächste Begriff ist das Lineal.
Das Lineal in Bezug auf Leistenbruch und minimalinvasiv ist sicherlich was man objektiv versucht zu nutzen, um zu sagen, früher war die Hautinzision so lang, heute macht man Schlüssellochtechnik mit ganz kleinen Inzisionen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, zum Minimalinvasiven gehört nicht nur die Länge des Schnittes, sondern auch tatsächlich weniger Trauma im Bauchraum, im Bereich des Bruches und dadurch eine schnellere Erholung von der Operation. Also es zählt nicht nur, was man außen sieht, sondern was auch innen vonstatten geht.
Letzter Begriff ist noch der Apfelkuchen. Aber nicht wieder über Adipositas zum Leistenbruch kommen.
Der Apfelkuchen. Und ich darf nicht über Adipositas dahin kommen. Dann kann ich mir da keine wirkliche Herleitung.
Aber ich weiß vielleicht eine. Ab wann darf man denn wieder Apfelkuchen nach der Leistenbruch-OP essen?
Am Operationstag können Sie schon wieder essen, auch den Apfelkuchen.
Das hört sich doch gut an. Dann lassen Sie uns doch noch darüber sprechen, wie schwer so ein Eingriff, so eine OP ist und wie es danach weitergeht. Wie lange bleibt man denn zum Beispiel im Krankenhaus?
Ja, das ist heutzutage kann man eine Leistenhernienoperation auch ambulant durchführen. Aber im Zuge der Demografie, älter werden der Patienten und tatsächlich auch die Betreuung der Patienten, empfehlen wir zumindest mal eine Nacht bei uns zu bleiben im Krankenhaus. Eventuell, das muss man dann sehen, wie es dem Patienten am nächsten Tag geht, nehmen wir auch noch eine zweite Nacht dazu, um zu gucken, dass der Patient sich selbstständig wieder mobilisieren kann, aufstehen kann, wenig Schmerzmittel braucht und dann nach 2 Tagen wieder nach Hause geht. Er kommt am Tag der Operation und bleibt 1 bis 2 Nächte bei uns.
Und wie hat er sich dann zu verhalten, wenn er wieder zu Hause ist?
Die minimalinvasiven Zugänge sind genäht mit einem auflösbaren Faden. Da muss nichts gezogen werden an Fadenmaterial. Der Patient darf direkt nach der Operation essen, trinken, das haben wir schon gesagt, auch direkt am Operationstag aufstehen. Und unsere Empfehlung ist dann für die weitere Verhaltensmaßnahmen für zu Hause, dass der Patient tatsächlich 2 Wochen sich schont. Wir sagen immer so, ein Gewicht von 5 Kilogramm darf noch gehoben werden. Alles, was darüber liegt, sollte man vermeiden. Und alles, was die Bauchmuskulatur zu sehr beansprucht, sollte man auch für 2 Wochen vermeiden. Wobei es da ehrlich gesagt keine validen, festen Daten zu gibt. Es gibt auch Leistungssportler, die werden an der Leiste, am Leistenbruch operiert und stehen am nächsten Tag wieder auf dem Fußballplatz.
Bleiben wir mal bei den Sportlern. Wenn ich jetzt Gewichtheber bin, also hobbymäßig, und dann hatte ich einen Leistenbruch, darf ich denn danach meinen Sport wieder ausüben?
Ja, und auch in vollem Umfang. Auch da die Empfehlung, das 2 Wochen nicht zu machen, aber danach ist die volle Belastung wieder möglich. Diese 2 Wochen wird halt gesagt, dass einmal die Haut heilt, aber auch innen drin, dieses Netz wird eingebaut in körpereigenes Gewebe, sollte aber nach 2 Wochen wieder voll belastbar sein.
Eigentlich, also wenn ich mir das jetzt gerade so angehört habe, mir das vorstelle, es hört sich nicht nach einer schlimmen OP an.
Ist es auch nicht. Ist für uns eine sehr schöne OP, muss man sagen. Lässt sich gut durchführen. Die Lernkurve ist bei diesen minimalinvasiven Operationen etwas höher als bei der offenen Operation für unsere Assistenzärzte. Aber aus Patientensicht ist die minimalinvasive, die Schlüssellochtechnik mit einem deutlich wenigeren Schmerzmittelbedarf verbunden, schnellerer Mobilisation, schnellerer Erholung. Und wie gesagt, es gibt Patienten, die lassen das ambulant machen. Und auch viele der Patienten sagen bei uns nach einer Nacht im Krankenhaus, sie würden gerne gehen und ihr Alltagsleben wieder beginnen.
Ich denke, dann haben wir den Zuhörern und Zuhörerinnen schon mal die Angst vor der OP genommen. Aber vielleicht schreckt es trotzdem ab, weil alles da in der Gegend, Unterbauch, Unterleib, man hat da Schmerzen, spricht man vielleicht nicht ganz so gern drüber. Was würden Sie sagen, was soll einem da so ein bisschen die Hemme nehmen?
Ja, ich als einer, der auch die Proktologie macht, also sich mit noch was beschäftigt, was noch ein Stück weiter unten ist, da ist die Hemmung oder Hemmschwelle natürlich noch höher. Auch die können wir sehr, sehr vielen Patienten nehmen und so ist auch tatsächlich beim Leistenbruch. Gerade deswegen auch muss man den Patienten auch immer wieder sagen, wenn man zu lange abwartet, hat halt so ein Leistenbruch die Tendenz größer zu werden. Größer werden heißt, die Bruchpforte wird größer. Wenn die Bruchpforte größer wird, heißt das, dass da leichter die inneren Organe reingehen können und damit auch einklemmen können. Und das ist die große Gefahr beim Leistenbruch. Wenn der Darm sich vorwölbt in diesen Bruch, in diese Bruchpforte hinein und einklemmt, dann ist das ein Notfalleingriff, weil der Darm halt nicht lange ohne die Durchblutung sein kann. Und wenn er abgeklemmt wird, ist er ohne Durchblutung und kann absterben.
Und dann?
Dann ist es tatsächlich meist so, die Patienten haben dann stärkste Schmerzen und kommen sehr schnell ins Krankenhaus. Auch dann können wir die Schlüssellochtechnik anwenden und den Darm aus dieser Bruchpforte wieder befreien. In den meisten Fällen, in über 90% der Fälle. Auch dass der Darm, der hat so 6 Stunden Zeit, bevor er Schaden nimmt. Und in dieser Zeit haben wir den Bruch und den Darm aus der Bruchpforte schon wieder gelöst. Also auch das geht in 90% der Fälle in Schlüssellochtechnik und minimalinvasiv ohne Darmresektion gut.
Also ist eigentlich alles immer noch rettbar.
Genau, wenn man schnell genug dann beim Arzt ist, ist das alles noch machbar.
Ist es danach dann auch noch so, dass man seinen Sport machen kann, dass man essen darf, dass man ja, heben darf? Wie auch immer.
Selbst nach der Notfalloperation ist das dann auch so. Wenn man den Darm resizieren muss, also wegschneiden muss, ein Stück entfernen muss, dann muss man tatsächlich eine Schnitterweiterung machen. Das kriegt man nicht über diese Schlüssellochtechnik, meist nicht über die Schlüssellochtechnik hin. Und dann ist die Schonzeit schon nochmal etwas länger. Aber auch so eine Narbe, die dann im Unterbauch ist, vielleicht so über 10 cm, verheilt in der Regel sehr gut. Und auch da kann man wieder alles machen wie vorher.
Das ist doch schön, das mitzunehmen, dass man doch immer wieder alles machen kann und dass es ja eigentlich auch nur Lücken in der Muskulatur sind und nicht irgendwas Schlimmes, worüber man nicht sprechen möchte. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Markus Overhaus, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der minimalvasiven Chirurgie. Schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich glaube, wir haben mit den Fragen auch einen guten Überblick bekommen, wie heutzutage die Versorgung eines Leistenbruchs vonstatten geht und dass man sich tatsächlich keine Sorgen machen muss, dass es eine überschaubare Operation ist, ein überschaubares Trauma und man sehr schnell wieder im Alltagsleben teilnehmen kann, ohne Schmerzen zu haben.
Wenn Ihnen die Folge auch gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch gerne einen Like. Mein Name ist Sabine Lerche. Das Ganze wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender und ich bedanke mich fürs Zuhören.